Ja, wir sind ja in der Serie Pädagogik, wo wir schon eine Predigt gehört haben, zwei Talks, zweite Predigt und jetzt die letzte, bevor wir dann zur nächsten Serie übergehen. Flugzeuge oder Schmetterlinge im Bauch. Und ja, ich möchte euch einfach mal fragen, was möchtet ihr eigentlich für eure Kinder? Was wollen wir für unsere Kinder? Was wollen wir unsere nächste Generation? Ist keine Frage, wo ich eine Antwort darauf erwarte, sondern mal drüber nachdenken. Was soll da wirklich mal sein, wenn ihr, wenn es bei eurem Leben langsam gegen Ende zugeht, was möchtet ihr bei euren Kindern sehen? Was müsste dann da sein? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer von einer Vision her leben, von einer Sicht her, von einem Ziel her, was dann mal sein soll, weil dort werden wir auch hingehen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ich hatte mal einen Freund, mit dem war ich zusammen im Skilager. Und als wir zurückgefahren sind zu unserem Lagerhaus, da war mitten auf der Piste ein Pfosten. Und Adrian, so hieß mein Freund, fuhr einfach voll in diesen Pfosten hinein. Und ich habe ihn dann gefragt, ja Mensch Adrian, was war los? Rechts hat es Platz, links hat es Platz. Und er sagt, ich habe einfach nur immer den Pfosten angeschaut. Immer. Und dann, was wir anvisieren, wo wir hinleben wollen, das ist auch das, was wir letztendlich erreichen wollen. Oder mit einem biblischen Wort, was dein Herz begehrt, das wird dir der Herr geben. Und ja, ich habe mir dann eine zweite Frage gestellt. Vielleicht wisst ihr, was für eine Generation das ihr seid. Wir haben einige Silent-Leute hier. Das ist immer das Geburtsdatum. Das sind so die Stillen im Land. Einfach nicht, dass ihr denkt, was soll das hier? Ich bin ja noch am Leben, oder? Das ist das Geburtsdatum. Das sind so diese Leute, die eher ein bisschen still und geschaffig durchs Leben gegangen sind. Dann die Nächsten, die Generation Boomer. Das sind so diese hier. Ich habe mich auch immer hier ein wenig gefühlt, aber ich bin eben erst hier. Ich bin so zwischendrin. Das ist so typisch für mein Leben. Ich gehöre nie irgendwo ganz dazu. Einfach so zwischendrin. Dann Generation X, Generation Y, Z. Und irgendwann hat man gemerkt, man muss wieder anfangen. Und dann ist Generation Alpha, ihr seht es dann, das wäre hier oben und die Jahrgänge, die später sind, Generation Beta. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Und da nehmt euch mal ein bisschen Zeit. Vor allem die, die selber keine Kinder hier in der Gemeinde haben. Wie viele junge Menschen kennt ihr, die nach 2000 geboren sind? Aus unserer Gemeinde mit Namen und wisst etwas über ihr Leben. Wie viele? Keine Antwort, ich erwarte keine Antwort. Müsst ihr euch hier nicht outen als die, die total alles wissen oder die, die hier den Schämer reinziehen. Nein, einfach mal drüber nachdenken. Wie viele kennt ihr, die hier in der Gemeinde mehr oder weniger regelmäßig sind oder vielleicht auch mal waren? Ich möchte es, nehmen wir es ein bisschen größer. Wie viel kennt ihr mit Namen, wisst irgendetwas aus ihrem Leben? Das wäre die nächste Generation. Und diese und natürlich auch ein bisschen jünger soll es gehen. Wenn ihr mich fragt, was ich für meine Tochter möchte, dann wäre es das. Ich möchte, dass sie Vertrauen lernt. Und nicht, dass sie mir Vertrauen lernt, das ist vielleicht gar nicht so das Wichtigste, sondern dass sie Vertrauen lernt, dass es einen guten Gott gibt, der sie liebt und der sie versorgen möchte. Der ihr geben möchte, was sie braucht zum Leben. Ich möchte gerne dass sie versteht, dass die Grundbedürfnisse unseres Lebens von einer höheren Instanz, von Gott selbst, abgedeckt wird. Und es ist ja in diesem Text wunderbar, es ist auch ein bisschen wie bei Salomo, oder? Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Und das ist etwas unglaublich Großartiges. Gott gibt einfach. Und aus meinem Leben kann ich das so wirklich bezeugen. Ich bin überzeugt, Gott rundet mein Leben immer auf. Er gibt immer mehr, als ich irgendwie erwartet habe oder erhofft habe. Manchmal, ja, ich bin auch schon enttäuscht worden, aber wenn es so um das Leben als solches geht, würde ich das so grundsätzlich sagen. Ich bin ein Beschenkter Gottes und die Geschenke Gottes sind größer als oft meine Hände, die tragen können. Gewaltiger, großartiger. Ich möchte gern, dass irgendwann meine Tochter mal versteht, hey, da ist ein Gott, der gibt, der das Leben reich macht. Und das hat eine Kehrseite, führt uns in eine Abhängigkeit. Wenn es tatsächlich so ist, dass Gott der Allversorger ist, der alles uns gibt, der schaut, dass unser Leben sich entwickelt. Wir haben ja letzte Woche eine Segnung gehabt, eines Kindes. Und der Segen Gottes ist ja das, was wir auf das Kind legen, als ein Wohl für das Kind, dass es gut geht. Kommt doch nach vorne, Erika, und hier, schaut hier vorne oder hier auf dieser Seite. Ist unglaublich ein guter Platz, wenn wir nachher wieder singen. Nicht nur dabei, mittendrin ist das bei uns. Ich weiß, das ist sicher das erste Mal, dass du hier sitzt. Das ist the first time you sit ding in the first. Aber es ist ein schöner Platz, weil niemand versperrt einem die Sicht. Man muss nicht überlegen, was machen die vorne dran. Man kann einfach sich frei fühlen. Gut, also weiter. Abhängigkeit. Ich hatte ein Erlebnis letzten Dezember. Ich war ja für 2 Predigten in Rümlang und der Dani ist hierher gekommen und hat seinen Job hier super gemacht, seine Aufgabe gut erfüllt. Und in Rümlang hat es nach einer Predigt ein Zeugnisteil gegeben. So ein Moment, wo die Leute sagen können, was ihnen so auf dem Herz ist. Und ich hatte darüber gepredigt, über diese Serie Frauen in der im Lebenslauf, nein, in der Namensregister von Jesus. Und da war ja am Schluss dann zum Beispiel auch die Maria, die Dienende. Und ich habe dann die Leute aufgerufen und gesagt, überlegt euch mal, wenn ihr euch einen Namen beigeben müsstet, so wie Karl der Große oder Katharina die Schreckliche, also nicht meine Frau, nein, die Zarin, die russische Zarin. Ich glaube, die hieß so. Ja, ihr versteht immer, was ihr verstehen wollt. Ich bin sehr dankbar, dass der Heilige Geist euch das Wichtige dann übersetzt. Gut, ich habe sie aufgefordert, überlegt euch mal, wie würde euer Name heißen? Was müsste man bei euch dazu tun? Vielleicht Peter der Treue oder Martha die Dienstbare. Oder Hans der Stille. Und dann kam ein Mann nach vorne und der sagte, ich bin der Abhängige. Mein Leben lang schon. Ich bin der Abhängige. Abhängig eine lange Zeit von Alkohol, geknechtet. Und jetzt abhängig von Jesus. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mich das berührt hat. Sein Mann, vielleicht in meinem Alter, der sagt, ich bin abhängig von Jesus. Ja, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist eine unglaublich steile Aussage. Denn wenn wir genau hinschauen, dann müssten wir doch sagen, doch, wir können viel machen. Wir können unglaublich viel bewegen, wenn wir uns richtig, richtig Mühe geben, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir etwas fokussieren, wenn wir alle Kräfte bündeln, wir können viel erreichen. Wir können viel machen. Und dann steht dieses Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Abhängig. Völlig abhängig. Und ich glaube, wenn man mal genau hinschaut, könnte man vielleicht sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun, was Bestand hat. Ich habe kürzlich meiner Frau gesagt, weißt du, ist ja schon noch krass. Jetzt sind wir so in der dritten Lebenshälfte, ich glaube, das sagt man so. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie alt ich bin. Und es ist so, dass wir sehr viele Leute kennen und viele Leute kennen uns. Und irgendwann werden wir von dieser Welt gehen und dann werden uns immer noch ein paar Leute kennen, aber die werden auch nah wegsterben. Ich weiß noch, in der letzten Gemeinde, als ich war, da haben sie gesagt, ja, wir werden dich nie vergessen. Das ist so, ich kann da nur lächeln drüber. Ich denke, ja, ich lasse euch jetzt eure Illusion, es ist ja lieb gemeint, aber die Realität ist anders. Man wird schnell vergessen. Und das ist auch gut so, das Leben geht weiter. Irgendwann kennen einem noch die eigenen Kinder und es kennen einem noch die Enkel. Und vielleicht wissen die Urenkel noch, dass da mal ein André war, der Pastor war und dann hat sich's. Und dann hat man diese unglaublich vielen Bilder auf OneDrive, wo die Leute sich fragen, was sind das für Leute, die da drauf sind? Also ich muss ja manchmal auch schauen, habe kürzlich Bilder gesehen von euch, als Wilf Gasser hier vermutlich so in den 80er Jahren ein Seminar gegeben hat. Und da habe ich gedacht, wer sind diese Leute, wo ist das? Und dann plötzlich habe ich angefangen, Leute zu erkennen von euch. Auch solche, die nicht mehr da sind, einfach Leute erkannt. Und ja, man vergisst, wir können viel machen. Aber was hat wirklich Bestand in unserem Leben? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir unseren nächsten Generationen lehren, zu überlegen, wo wollen sie sich investieren? In etwas, das vergeht oder in etwas, das beständig sein wird? Was man wiederfinden wird, auch im Himmel, in der Ewigkeit. Und wenn man dann sagt, ja, puh, wir können eigentlich nichts ohne Jesus tun oder eigentlich ist wichtig, dass er alles tut. Dann gibt es immer die Leute, die fallen gleich ins Extrem und sagen, ja gut, dann lassen wir Jesus mal machen. He? Dann schauen wir mal, was er da so alles für uns bereithält. Es ist immer so extrem, oder? Wir können nie so irgendwie die Sache so gemäßigt anschauen. Entweder ist alles so oder alles anders. Und ich bin überzeugt, wir sind geschaffen, um aktiv zu sein. Wir sind geschaffen, um zu schaffen. Um zu arbeiten. Wir sind hier, um etwas zu tun, etwas zu bewegen. Und die Frage ist letztlich nur die, machen wir es mit Gott in Verbindung mit unserem König, unserem Herrn, oder machen wir es ohne ihn für uns selbst? Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu schauen, zu erkennen. Vielleicht am besten dann, wenn der erwartete Lohn ausbleibt, dann merken wir, ah, ich habe es eigentlich nicht für die Ewigkeit, für Gott gemacht, sondern ich habe es eigentlich für mich gemacht und jetzt bin ich sauer, weil kein Lohn da ist, weil niemand auf die Schulter klopft. Wir können uns entscheiden, machen wir die Dinge mit oder ohne Gott, lassen wir Ewigkeit in unser Leben hineinströmen und uns von der Ewigkeit prägen. Oder lassen wir alles in diesem vergänglichen Bereich bleiben, wo alles zerstäuben wird und zerfallen wird. Ich denke, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass unsere Kinder nicht unser Besitz sind. Ist ja eigentlich, wenn man es genau schaut, eigentlich logisch, dass ein Mensch einem nicht gehören kann. Oder? Natürlich kann man das auch machen, aber das ist immer falsch. wenn man Menschen in eine Abhängigkeit führt oder wenn man Menschen so in eine Situation bringt, dass sie einem gehören, dann ist es immer, aus meiner Sicht immer falsch. Ihr könnt da gerne anderer Meinung sein. Ich sage jetzt das einfach mal so, wie ich es denke. Kinder als ein Geschenk Gottes bedeutet, dass sie uns gegeben sind, anvertraut sind für eine Zeitspanne, in der wir investieren können. Und es ist für uns heute natürlich ganz schwierig zu verstehen, wenn das so immer pointiert wieder gesagt wird in der Bibel, ein Geschenk Gottes, weil wir auch wissen, wie Kinder sonst noch sind. Aber man muss sich da vor Augen führen, dass es bis vor einigen Jahrzehnten, ja vielleicht vor einem Jahrhundert, selbstverständlich war, dass in jeder Familie fast irgendein Kind gestorben ist. Und heute ist das immer eine unglaubliche Katastrophe und unglaublich schlimm. Und das ist so. Es ist ein unglaublicher Verlust, wenn ein Leben von uns gerissen wird. Ich denke immer an Paul Gerhardt, der hatte einige Kinder einfach zack verloren. Und hat immer noch solche Lieder geschrieben, ist unglaublich. Das war für die meisten Leute damals eine tragische Selbstverständlichkeit, dass das Leben aus unseren Händen gerissen wird, schon in frühen Jahren. Und wenn man dann bedenkt, dass die Kinder eine Altersvorsorge darstellten, dann ist es umso wichtiger oder umso verständlicher, dass die Leute das immer wieder betonen, Kinder sind eine Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk, wenn du Kinder hast. Es ist ein Reichtum für dein Leben. Es ist schön, wenn du beschenkt wirst mit vielen Kindern, aber sie sind nicht dein Besitz, sie sind dir nur anvertraut. Wie alles im Leben übrigens, nicht nur die Kinder. Ihr wisst ja, mit was wir mal von dieser Welt gehen. Sehr wenig. Man sagt das dann so salopp, oder? Ja, das letzte Gewändli hat keine Taschen. Das letzte Kleid hat keine Taschen. Man sagt das dann so salopp, aber so ist es. Und vielleicht habt ihr es schon bemerkt, oder? Wenn man älter wird, wird das Leben immer enger. Oder man hat irgendwann vielleicht mal ein Haus oder eine schöne Wohnung mit vielen Zimmern und dann hat man nur noch ein Haus mit zwei Zimmern oder eine Wohnung mit zwei Zimmern und dann irgendwann ist man in einem Haus, das einem nicht gehört und man hat nur noch ein Zimmer und muss sich dieses Zimmer vielleicht auch noch mit jemandem teilen und dann am Schluss wird es ganz eng. Und diese Situation, das ist unser Leben, wir lassen los unser Leben lang. Und darum ist es wichtig, wie wir mit den Dingen umgehen, solange wir sie haben. Wenn wir jetzt auf die Kinder schauen und ich sage, Kinder sind eine Gabe Gottes, dann gilt halt auch das, Erziehung bringt uns unglaublich an die Grenzen. Ich habe niemand, der so ehrlich mit mir gesprochen hat wie meine Tochter und so unglaublich scharf den Spiegel hochgehalten hat, wie meine Tochter. Das ist so was Unglaubliches, wenn einem die eigenen Kinder etwas spiegeln und man plötzlich denkt, das wollte ich aber nicht. Hat mir aber meinem Vater schon nicht gefallen, warum ist es jetzt in meinem Leben auch wieder da? Aber bei all diesem Schwierigen, das Erziehung ausmacht, wir haben das vor zwei Wochen gehört, ist mir so, klingt noch in meinen Ohren nach, wie Miriam gesagt hat, es ist unglaublich, was ich in einer Stunde erledigen kann ohne Kinder. Eine Stunde. Erziehen ist ein göttliches Handeln. So habe ich es hier hingeschrieben. Wir handeln göttlich, wenn wir lieben und erziehen. Wir handeln göttlich, weil wir dieses göttliche Ja, dieses Ja Gottes, das er uns in Jesus Christus zuspricht, an unsere Kinder weitergeben, diese bedingungslose Liebe. Und dieses unbedingt wollen, dass es ihnen gut geht, dass sie sich entfalten können, dass sie aufleben können. Erziehen ist eine göttliche Handlung. Und Gott steht wie zurück und sagt, lieber Vater, liebe Mutter, ihr dürft tun, was eigentlich nur ich richtig kann. So nebenbei gesagt, als ich diesen Talk mit den Müttern geführt habe, ist nachher ein Vater auf mich zugekommen und hat gesagt, und wann sind wir Väter dran? Ist immer wenn ich was mache, da gibt's Leute, die sagen, ich bin aber jetzt noch nicht dran gewesen. Muss ich sagen, ja, so ist das Leben. Man kommt nicht immer dran. Außer man steht in der Reihe beim Migros, dann kommt man irgendwann dran aus. Die Kasse wird gleich geschlossen, wenn man zuvorderst ist. Das ist ein bisschen unangenehm. Ja, liebe Väter, wenn das wirklich ein Bedürfnis wäre, dann mache ich gerne mal irgendwie sowas, aber nicht gerade jetzt in der nächsten Zeit, denn in der nächsten Zeit, Andreas, komm doch schnell nach vorne. Wir haben es nicht eingeplant, aber das passt jetzt. In der nächsten Zeit kommt was anderes.
Ja, in der nächsten Zeit gibt es zwei Erziehungsjobs. Mein Ziel wäre auch, dass wir
gehören, weil
fang nochmals an.
Ja. In der nächsten Zeit gibt es zwei Erziehungsworkshops zum Thema Erziehung. Da wollen wir uns Gedanken machen, wie wir mit Kindern oder anderen Menschen umgehen, die wir anleiten oder führen. Und ich möchte euch ans Herz legen, dass ihr auch Leute einladen könnt, die nicht zur Gemeinde gehören. Es ist auch nicht Voraussetzung, dass man gläubig ist, sondern man kann einfach kommen an diese zwei Abende und teilnehmen. Also ladet doch kräftig auch ein, wenn ihr Leute im Bekanntenkreis habt oder in der Nachbarschaft, die ihr denkt, die könnten noch interessiert sein, auch einladen. Ich freue mich. Die Anmeldeliste ist noch relativ leer, es hat noch viel Platz.
Genau. Und wie gesagt, wenn die Väter Interesse haben, ich mache das gern, so ein Austausch, Vater sein nach dem Vorbild Gottes, denn dort ist die Messlatte für uns. Vater sein nach der Art und Weise, wie Gott Vater ist, wie Gott sein Vatersein gezeigt hat. Er, der seinen Sohn für uns gegeben hat, um uns seine Liebe zu zeigen, der investiert in uns, der uns gibt, der uns fördert, der uns sieht, wie wir sind, der uns annimmt, auch wenn wir dreckig und schludrig zu ihm kommen. Gestern Abend, da hat Katharina und ich, wir haben das Essen vorbereitet für heute Nachmittag. Wir haben heute Nachmittag im Anschluss an den Gottesdienst, machen wir Unterricht. Ich freue mich enorm darauf, weil es eine kleine Überraschung gibt für die Unterler, die wissen es noch nicht. Einige von euch wissen schon, was die Überraschung ist. Und als wir so da waren und so, was habe ich gerade gemacht? Ich habe gerade den Ingwer geraffelt, da kam jemand hinein und hat mich gefragt, du, wie ist das eigentlich mit diesem oder jenem? Ich sage jetzt nicht, um was es geht. Eine geistliche Frage. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie mich das freut. Es gibt so verschiedene Themen, da geht mein Herz auf. Ich könnte jetzt euch fragen, dann würde man mal sehen, ob ich das schon genug ausgelebt habe, wo mein Herz aufgeht. Aber ich sage es einfach, da müsst ihr nicht studieren. Ist ja Sonntagmorgen. Mein Herz geht auf, wenn ich über Gitarren sprechen kann. Über Musik. Nicht, dass ich irgendwie eine Ausbildung hätte oder eine große Ahnung hätte, aber ich habe einfach unglaublich Freude daran. Und mein Herz geht auf, wenn ich über geistliche Themen sprechen kann. So ein Standardsatz meiner Tochter war, Papi, ich habe nur eine Frage gestellt, muss mir keinen Vortrag halten. Lieber Vater, ich habe dir nur eine Frage gestellt, du musst mir nicht einen Vortrag halten. Ich erkläre gerne Dinge. Ich finde so, manchmal haben so gerade junge Leute, wenn sie kommen, so unglaublich starke Fragen, weil sie Dinge hinterfragen, die für mich scheinbar klar sind, aber ich gar noch nicht richtig durchgedacht und überlegt habe. Ist etwas Wunderbares. Wir als Gemeinde, wir können die nächste Generation prägen. Natürlich können Eltern ihre Kinder besonders prägen. Aber wir als Gemeinde, wir können die nächste Generation mitprägen. Ich habe in meinem Leben eine ganz, ganz auch schwierige Zeit gehabt. Und ich rede nicht nur von dieser Zeit, als ich noch nicht Christ war, sondern es gab so einen Moment, wo deutlich wurde, dass meine Frau und ich keine Kinder mehr dazu bekommen, dass wir eine Tochter haben und that's it. Und es war auch ganz klar, wer daran schuld ist, also wenn man von Schuld sprechen kann. Oder sag mal, an wem das es liegt. Ja, wenn man das dann untersucht und so, dann weiß man es einfach. Und das war nicht schön. Wir hätten gerne mehr Kinder gehabt. Wir hätten gern so einen Strauß voll Kinder gehabt. Wirklich? Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Vater gewesen wäre. Jetzt natürlich für eine Tochter nur zu investieren, 100%, oder? Das ist ja nicht so schwierig. Da kann man immer ein bisschen schauen und so, oder? Da kann man alles hineinlegen. Meine Tochter hat 5 Kinder, oder? Da sieht man schon, das wuschelt ganz anders. Aber es ist ein tiefer Schmerz auch in meiner Seele, dass Gott das anders gedacht hat, als wir uns das gedacht haben. Und gleichzeitig haben wir schon, das ist jetzt die dritte Gemeinde, in der ich bin, haben wir schon in der ersten Gemeinde gemerkt, wie viel Freiraum das uns auch das gibt, in andere junge Menschen zu investieren. Und das junge Menschen zu mir kommen und mich geistliche Fragen fragen, kann man natürlich sagen, ja, du bist der Pastor, ist ja klar, dass sie zu dir kommen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass man einen Anfahrtsweg für die Kinder macht. Und dann habe ich euch gefragt, wie viele Kinder kennt ihr eigentlich in der Gemeinde? 2000 aufwärts. Wie viele kennt ihr mit Namen? Bei wie vielen wisst ihr, was sie studieren oder wo sie gerade in der Schule sind oder was gerade bei ihnen sonst so los ist im Fußballclub oder wo sie auch immer gerade unterwegs sind? Wir können natürlich sagen, na, die sollen einfach kommen. Ich würde schon Antwort geben, wenn mich mal jemand fragen würde. Paulus hat Timotheus gerufen, komm mit mir, ich möchte dich weiterführen, ich möchte mit dir gehen. Paulus gilt als geistlicher Vater von Timotheus, einem seiner engsten Mitarbeiter. Diese Beziehung zeigt, wie wichtig geistliche Vaterschaft und Mentoring im Glaubensleben sind. Vielleicht kennt ihr Birkenbiel, ich bin jetzt nicht der absolute Profi davon, die Frau Birkenbiel. Die hat in einem Video, das ich zufällig auf YouTube gesehen habe, gesagt, bis etwa, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12 oder so, brauchen die Kinder, vor allem die Jungs, die brauchen Eltern. Nachher brauchen sie Freunde, Mentoren. Brauchen sie Menschen, die ihnen weiterhelfen auf dem Weg des Glaubens. Und jeder könnte so ein Mensch sein. Jeder von uns. Jeder, der von Gottes Liebe getroffen ist, von seinem Erbarmen ergriffen ist. Jeder, der verstanden hat, was es bedeutet, wenn das Leben umgekrempelt wird und die Schuld und die Lasten weggefallen sind. Jeder kann für einen anderen ein Mentor, eine Mentorin sein. Die Frage ist, wie nahe wir an den Menschen dran sind. Also wenn wir die Namen nicht kennen, wenn du keine Namen kennst, dann weißt du, du bist weit weg. Und ich sage das, dass ihr mich recht versteht, nicht als Vorwurf, sondern ich glaube, wir haben hier eine Chance. Wir können eine Generation prägen mit guten Gedanken, nicht mit unseren altherkömmlichen Gesetzesvorstellungen, nicht mit dem, was uns als Kinder schon beschwert und belastet hat und wir dachten, ach, ist Christsein so hart und so schwer und so schwierig, sondern mit dem, was unser Herz erfreut. Vielleicht auch hier einfach eine kleine Frage zum Nachdenken. Wenn dich jemand fragen würde, hey, was ist eigentlich das Beste an einem Christsein? Kann jemand aufstehen und das kurz in einem Satz sagen? Was ist das Beste in deinem Christsein? Dass er einen Vater hat. gerettet zu sein. Ja, aufstehen ist cool. An jedem Tag neu anfangen. Eine Perspektive zu haben. Christian, wir haben noch Platz, denn wenn du Lust hast. Bist noch jung, hä? In der Seele sowieso. Dass ich weiß, wer ich komme, wohin ich gehe, wer ich bin, wohin ich gehe. Hab's richtig verstanden? Gottes Liebe teilen. Muss es nochmal sagen? Es entfacht ein Feuer in ihm weiterzumachen. Ach, ein bisschen mehr Feuer können wir schon brauchen. He? Steht doch mal alle auf. Wer jetzt etwas gesagt hat, darf absitzen. Nein, wir sind nicht in der Schule. Machen wir nicht. Mal ein bisschen strecken. Ich habe den Eindruck, ein bisschen müde. Strecken. Bisschen schütteln. Bisschen. Gut, wieder absitzen. Machen wir weiter. Aktivierungsübungen. Ich möchte, dass die nächste Generation bestehen kann in dieser Welt. Ich möchte gern, dass sie befähigt werden, ich mache ein bisschen schneller vorwärts, dass sie befähigt werden, gute Entscheidungen zu treffen. Ach, wie wichtig ist das in einer Multi-Optionsgesellschaft, wo man x Möglichkeiten hat, wie man sich entscheiden, Optionen hat, wie man sich entscheiden kann, zu wissen, was ist gut. Dafür brauchen sie ein gutes Fundament. Eine herzliche Liebe zu Gott. Sie müssen wissen, was wahr ist und was nicht. Sie brauchen gute Gewohnheiten. Was ist dir wirklich wichtig? Was fällt weg, wenn es knapp wird an einem Morgen? Der Kaffee? Das Brot? Oder die Bibel? Was fällt weg? Was dir wichtig ist, wird deinem Kind wichtig sein. Was sie an uns sehen, an guten Glaubensfrüchten, das wird sie anspornen. Zu sagen, ich möchte das auch. Du kannst sonst hier. Ja, bei mir ist gut. Ort des Friedens. Die Werte und Überzeugungen, die wir als Eltern leben, prägen die nächste Generation. Kinder nehmen unsere Prioritäten auf und lernen von unserem Beispiel. Ich möchte gern, dass die nächste Generation Verantwortung übernehmen kann. Verantwortung für sich selbst und dann Verantwortung für andere und Verantwortung für diese Welt. Dass man nicht denkt, wir sind die letzte Generation und nach uns kommt nichts mehr. Sondern dass vorausschauend weitergedacht wird. Und darum nochmals diese Frage, mit der ich eingestiegen bin. Was wollen wir für unsere Kinder? Und ich bin überzeugt, da gäbe es diese gute, wohlformulierte, sonntägliche Antwort. Und es gibt die Antwort, die 6 Tage sonst in unserem Leben zählt. Und manchmal mischt sich das dann und das eine ist stärker und das andere ist weniger stark. Eine Generation, die sich bewährt als Nachfolge Jesu Christi. Eine Generation, die von Gottes Liebe geprägt ist und diese Welt prägen kann. Wäre das nicht was? Und wollen wir die Kinder sich selbst überlassen? Oder haben wir vielleicht auch den Eindruck, Gott macht es dann schon irgendwie? Oder gibt es da und dort vielleicht Momente, wo wir uns investieren könnten? Vielleicht einfach mal mit ein bisschen Zeit schenken oder mal mit Nachfragen. Oder vielleicht seid ihr motiviert, die jungen Leute in unserer Gemeinde kennenzulernen. Wer sind sie eigentlich? Martina übrigens. hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Ich schließe diese Serie ab über Pädagogik und sie bleibt nicht abgeschlossen, weil sie weitergeht. Ihr habt es vorher gehört von Andreas mit diesem Workshop. Meldet euch doch an, wenn euch das Thema interessiert und überlegt euch, was wollen wir für die nächste Generation? Und nicht nur für unsere eigenen Kinder, sondern für uns als Gemeinde. Was möchten wir weitergeben? Was sollen die Kinder, was sollen die Jugendlichen in unserem Leben sehen? Amen.